So, wir haben heute Erntedank als Thema und ich darf wieder aus dem Wort Gottes heute eine Botschaft bringen, eine Predigt bringen. Wir wollen nicht unsere eigenen Gedanken da hineinlesen, wir wollen herauslesen, was dort in der Stelle steht und dann die zeitlose Prinzipien, die Sachen, die für uns heute genauso gelten wie damals, da herausholen. Erntedank, wie wir schon heute mehrmals gehört haben. Wie viel haben wir, wofür wir eigentlich dankbar sein dürfen und sollten? Eine Ernte. Wir leben in einer Welt, wo man nicht so ernteabhängig sind, oder? Wann war das letzte Mal, dass du darüber nachgedacht hast, oh, ich hoffe, wir haben eine gute Ernte dieses Jahr? Also ich muss zugeben, ich höre manchmal in den Nachrichten, es gibt dort eine Dürre, Ernte fällt aus. Oder sogar hört man in Ukraine, viele Weizenfelder werden nicht mehr so viel ertragen können und so weiter. Aber wann war das letzte Mal, dass ich gedacht habe, oh, ich hoffe, ich habe was zu essen im Winter? Vielleicht sollten wir uns mehr Gedanken darüber machen. Aber was tun wir eigentlich, wenn wir Hunger haben? Billa Plus, Spar, Hofer, Kebab, ja, Kebab auch, Döner, was auch immer. Wir gehen dorthin und wir erwarten, dort gibt es was zu essen. McDonald's, na doch nicht, also wir machen was anderes. Das ist eine Sache, die wir persönlich nicht so sehr erleben. Aber überlegt euch, wie viele Menschen in der Geschichte dieser Welt von einem Jahr zum nächsten eigentlich davon abhängig waren, dass es eine gute Ernte gibt. Sie konnten Sachen nicht so lagern, wie wir das heute lagern. Dinge sind schnell kaputt gegangen. Oder sie haben auch nicht solche wirklich wissenschaftliche Methoden gehabt, um überhaupt Getreide anzubauen und um eine Ernte zu kriegen, die richtig groß ist. Und da waren sie froh, wenn die Insekten oder das Wetter oder dass es genug Regen gegeben hat, dass das Ganze geklappt hat und am Ende des Sommers, wo alles dann eigentlich hätte bereit sein für eine Ernte, dass da tatsächlich eine gute Ernte da steht. Wir haben Erntedank. Obwohl wir nicht in solche Zeiten leben, sollten wir trotzdem erkennen, dass wir dankbar sein sollen. Ich habe nachgeschaut, wo finden wir im Wort Gottes dieses Wort Ernte. Und ich habe aus Matthäus eine Stelle gefunden, die für uns vielleicht ja, ein bisschen überraschend ist. Wir haben sehr viel, wofür wir dankbar sein sollen, was materiell ist. Und auch Jesus sagte, der Herr, der Vater weiß, dass wir diese Dinge benötigen. Matthäus 6 sagt, er weiß, dass wir etwas essen und zu trinken brauchen, dass wir eben uns bekleiden müssen. Alle diese Dinge, das weiß der Vater, dass wir das brauchen. Und dann hat der Herr Jesus uns dazu aufgerufen, kümmert euch aber nicht darum. Er wird für euch sorgen. Kümmert euch vielmehr um das Reich Gottes. Alle diese Dinge werden euch dann hinzugefügt werden. Gott weiß, dass wir diese materiellen Dinge brauchen. Aber es gibt eine andere Art Ernte. So, wo der Herr Jesus eigentlich das Wort Ernte verwendet hat als Wortbeispiel, als Metapher. Und das finden wir eigentlich in Matthäus Kapitel 9 und die Verse 35 bis 38. Ich möchte diese Stelle für uns heute lesen. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wir finden in dieser Stelle zwei Wortbilder. Das erste ist eigentlich ein Schaf. Es steht da, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe ein Schaf, das ich euch heute vorstellen möchte. Sie heißt Victoria. Also Victoria ist damals so gefunden worden. Okay? Kuschelig, oder? Kirsten, Madeleine, wollt ihr eigentlich die Victoria mit nach Hause nehmen und so kuscheln ein bisschen? Jetzt nicht. Also diese Schaf wurde eigentlich wirklich vernachlässigt. Ihr Fell wog, als sie das eben abgeschoren haben, es wog 26 Kilogramm. Ich habe es nicht gewusst, aber domestizierte Schafe können ihre eigene Wolle nicht selbst irgendwie loswerden. Die sind so, dass man wirklich von einem Hirten, von jemandem, der sie scheren kann, abhängig ist. Sonst passiert sowas. Dieses Schaf war als am Anfang in Australien mit 7 anderen Schafe dort draußen im Wildnis. Und da gab es jemanden, der dort gelebt hatte, diese wilde, vernachlässigte Schafe beobachtet hat und gemerkt hat, langsam sind weniger und wieder weniger. Sie sind daran gestorben, dass sie vernachlässigt wurden. Und dann merkt sie, es gibt nur noch eine. Die bekam die Name Victoria. Und da gibt es sogar in Australien einen Verein, und dieses Verein heißt Edgar's Mission. Also es gibt einen Mann, der heißt Edgar und hat als Mission genommen, dass er Tiere rettet, die in Not sind. Und diese Frau hat dann eben diesem Verein erzählt, es gibt dort eine Schaf, die letzte von 8, sie lebt noch, aber nicht mehr lange. Dieser Verein hat dann sie suchen müssen. Mit 18 Leuten sind sie rausgegangen im Wildnis in Australien, hat dann Victoria gesucht und endlich auch Victoria gefunden. Dann haben sie Victoria mit nach Hause gebracht sozusagen. Die Victoria natürlich dachte, was wollt ihr mit mir? Also das ist ja ganz normal. Sie hat jetzt nicht ein Handy gehabt, Notruf betätigt. Hallo, ich heiße Victoria. Eigentlich, ich bin ein Schaf, ich brauche Hilfe. Kannst du mir holen, bitte? Hat sie nicht gemacht. Natürlich kann ein Schaf das nicht tun. Aber sie hatte Not. Sie hat ihre eigene Not gar nicht erkannt. Die haben dann eben Victoria geschoren, das Ganze weggenommen. Das war voll mit Dreck, mit Kot, mit Insekten und Parasiten, mit sogar Zweige und was weiß ich, was alles da drin war. Vielleicht gab es auch so Bienen, keine Ahnung. Alles da drin. Alles abgeschoren. Das war ein Prozess. Die haben gesagt, es hat mehr als eine Stunde gedauert. Du kannst im Internet schauen, wie lange es meistens dauert, ein Schaf zu scheren. Es ist meistens so innerhalb von 5 bis 10 Minuten fertig. Eine Stunde lang hat der Mann dann daran gearbeitet, Victoria weiterzuhelfen. Richtig elend ging es ihr. Zum Schluss schaut sie jetzt so aus. Und hat sogar einen kleinen Teddybär gekriegt. Ob sie das weiß, dass er ein Teddybär ist, weiß ich nicht. Aber warum zeige ich euch diese Bilder? Jesus verwendet Bilder sehr gerne. Und wenn wir hier lesen von Schafe, die eben vernachlässigt und also ermattet sind. Wir leben nicht in so einer Gesellschaft, wo wir mit Agrardinge sehr oft und viel zu tun haben. Zumindest ich nicht. Ich kenne auch nicht wirklich viele hier in Wien, die so sind. Vielleicht hast du Erfahrungen mit Schafen, aber so schaut eine vernachlässigte Schaf aus. Und sie braucht Hilfe. Sie braucht Unterstützung. Und nachher, schau, wie es dann nachher ist. Wenn sie Hilfe bekommt, gepflegt wird, haben wir gesehen. Da siehst du eigentlich ein Wesen, ein Tier, das wieder so ist, wie es sein soll. Wieder in einem gesunden, fitten Zustand steht. Jesus verwendet dieses Bild. Und wir wollen uns die Frage stellen, von wem redet er eigentlich? Also ich bin nicht so ein Schaf, denken wir, oder? Ich gehöre nicht zu so einer Gruppe. Mir geht's gut. Schau meine Haare an. Also ich brauche jetzt nicht wirklich irgendjemand, der mich schert oder da ist ja nichts drin. Alles okay. Gehöre ich dazu? Was hat das mit mir persönlich zu tun? Die Antwort ist, diese Wortbilder sollen uns dazu eigentlich anregen, dass wir mitdenken, dass wir uns überlegen, warum Jesus diese Dinge sagt und über welchen Menschen er darüber sprach. Wir sehen eigentlich in dieser Stelle wunderbare Realitäten über unseren Herrn Jesus Christus, über sein Herz. Er hat ein Herz für uns Menschen. Er hat ein Herz für uns Menschen in einer Welt, wo viele Dinge wirklich schieflaufen. Warum wurde dieser Schaf einfach da ausgesetzt und nicht gepflegt? Niemand weiß. Aber Tatsache ist, es wurde vernachlässigt. Es wurde nicht geholfen. Und wusste nicht, was es weiter tun sollte. Ich denke auch heute, wenn wir darüber nachdenken, merken wir, in unserer Welt finden wir auch diese Situation, diesen Zustand immer noch. Dass wir als Menschen, wenn wir Jesus nicht kennen, eigentlich keine Orientierung in unserem Leben haben, so wie wir es eigentlich wirklich brauchen. Wir sind ausgesetzt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen, dass der Tag kommt, wann wir eines Tages dann sogar sterben werden. Das weiß jeder, aber wie viele Menschen wollen das gar nicht wahrhaben? Ja, klar werde ich eines Tages sterben, aber jetzt will ich nicht darüber nachdenken. Und man denkt, okay, man tut so viel, um für dieses Leben gut vorbereitet zu sein. Aber danach leben wir weiter. Wir wissen das. Wenn du tief hineinschaust und denkst, dann verstehst du, ich bin nicht mein Körper. Du kannst meine Arme und Beine absägen und ich bin immer noch Stan. Wenn du meinen Kopf absägst, dann bin ich immer noch Stan, aber ich bin tot. Aber das heißt nicht, ich existiere einfach nicht mehr. Wenn wir einfach wie Pflanzen wären, die wenn beim Tod einfach schmelzen sozusagen, weggehen und nichts weiter übrig bleibt. Warum haben wir überhaupt Angst vor dem Tod? Wir wissen, es gibt etwas in uns, das dieses Leben auch überlebt. Dass mein Körper sich erneuert und nicht, ich bin mein Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Du sagst, was sagst du es denn? Versteht ihr, was ich meine? Ich habe eine Seele. Ich bin mehr als nur Materie. Was und wie geht's weiter? Jesus ist gekommen, damit wir auch tatsächlich einen guten Hirten haben können. Johannes 10, Vers 11, Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Was tut der gute Hirte für seine Schafe? Er lässt sein Leben für seine Schafe. Er gibt sein Leben hin für seine Schafe. Und er hat das wunderbare, wunderschöne Gleichnis gegeben mit den 100 Schafen. 99 dann werden eingesammelt und ein Schaf fehlt. Und was tut der gute Hirte? Er lässt die 99 da zurück in Sicherheit und er geht auf der Suche nach diesem einen verlorenen Schaf. Das ist, wer unser Herr Jesus ist. Und dieser Herr Jesus schaut die Volksmengen an im Vers 36 und hat Mitleid. Wir wollen als erstes aus dieser Stelle Folgendes betrachten. Jesus gab sich ganz und gar für uns Menschen hin. Du sagst, was meinst du jetzt damit? Wo siehst du das? Was für ein Mensch ist Jesus? Vers 35 steht da, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Klingt das anstrengend? Es steht nicht da, Jesus ging zu einer Stadt hinein, hat sich dann hingesetzt und sagte, okay, Jünger, sucht euch ein paar Leute aus, die sollen es herkommen, ich werde ein großes Wunder tun, alle werden mich bewundern und dann gehe ich weiter. So war es nicht. Er hat sich nicht geschont. Da war Gott, der Mensch geworden ist, Jesus. Er ging durch jede Stadt, jedem Dorf, alles, was er dort gefunden hat, wo es Not gab, wo es Schwierigkeiten gab, hat er eben geholfen, hat er gedient. Er gab sich ganz und gar hin für den Menschen. Warum tut er das? Warum hat er so ein Herz? Wir sehen in dieser Stelle, dass er gelehrt hat, als erstes. Er lehrte in ihre Synagogen, das ist, wo sie sich versammelt haben, und verkündigte das Evangelium vom Reich. Er verkündigte, Gott herrscht über diese Welt. Welches Reich? Wovon reden wir? Welches Königreich? Gott ist der Herrscher über diese Welt. Er ist der Schöpfer, er ist der Herrscher, er hat das letzte Wort. Und Jesus verkündigt, ich bin gekommen als Teil des Reiches Gottes. Das, was Gott tun wird. Einmal in einer anderen Stelle im Neuen Testament lesen wir, dass er in eine Synagoge hineingegangen ist, eine messianische Stelle in Jesaja aufgeschlagen hat, das einfach gelesen hat, dann hat er sich hingesetzt. Und dann sagte, heute ist diese Stelle vor euch in Erfüllung gegangen. Er behauptete, ich bin der Messias. Ich bin der Versprochene. Und alle diese Wunder, die er getan hat, wir lesen in dieser Stelle, dass er alle geheilt hat, ob sie jetzt eben krank waren, und das wären alle mögliche Krankheiten, es könnte Tuberkulose sein, es könnte eben auch irgendeine Lungenentzündung sein, es könnte Krebs sein, wir wissen nicht. Und das Gebrechen, das sind dann verschiedene andere Schwächen, Geburtsfehler, vielleicht hat jemand eine starke Verletzung, vielleicht ist jemand blind geworden. Alles, was er erlebt hat, alles, was ihm begegnet ist, hat er geheilt. Und wenn man in Kapitel 9 davor liest, dann sehen wir, dass er sehr viele Dinge auch bis dahin geheilt hat. In Vers 6 von Kapitel 9 sagt er zu einem Mann, der nicht gehen kann, steh auf und geh, nimm dein Bett mit und geh. Aber davor hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Die ganze Menschheit haben gesagt, wer ist das, das jetzt sagt, meint, er hätte Autorität, Sünden zu vergeben. Und Jesus sagt, damit ihr versteht, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu vergeben, sage ich zu dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und tatsächlich ist er aufgestanden und ist gegangen. Jesus hat ihn geheilt. Eine Frau in Vers 20 von Kapitel 9 in Matthäus Evangelium hier, 12 Jahre lang krank mit einem Blut, eine Krankheit, das heißt, sie war blutflüssig, irgendeine Erkrankung, wo sie eben geblutet hat, sehr, sehr viel. Und das war damals nicht gut. Das hat jemand unrein gemacht nach dem Gesetz der Juden. Diese Frau war 12 Jahre lang krank und Jesus heilt diese Frau. Wie heilt er sie? Diese Frau im Glauben hat einfach sein Gewand berührt. Und Jesus steht da und sagt, jemand hat mich im Glauben berührt und ist dadurch geheilt worden. Und dann sagt er eben, wer hat mich berührt? Wenn man die Stelle auch in den Parallel-Evangelien liest, dann merkst du, es war eine Gedränge um Jesus herum. Und die Jünger sagten, was meinst du, wer hat dich berührt? Zig Nummer Leute haben dich berührt. Jesus sagt, nein, das meine ich nicht. Wer hat mich berührt? Im Glauben berührt mit der Erwartung, dass ich Heilung schenke. Und dann diese Frau hat es zugegeben. Sie wurde auch geheilt. Das hat Jesus getan. Da sehen wir gleich davor, eben in Kapitel 9, Vers 27, zwei blinde Männer. Sie schreien, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Warum nennen sie Jesus den Sohn Davids? Messianische Bezeichnung. Jesus ist der versprochene Messias. Du bist der Messias, Jesus. Erbarme dich über uns. Wir sind blind. Und Jesus hat dann eben gesagt, fragt er sie in Vers 28, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Aber schau, wie er dann handelt. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und was ist dann passiert? Und ihre Augen wurden geöffnet. Was haben sie geglaubt? Sie haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Dass er kein gewöhnlicher Mensch ist wie du und ich, sondern Gottes versprochener, gesalbter Retter der Welt aus unser größtes Problem. Was ist unser größtes Problem? Dass wir sterben? Ja, aber warum sterben wir? Weil wir Sünder sind vor einem heiligen Gott. Der Messias, der Gesalbte, kommt, um uns zu retten. Eine Verheißung, das im Garten Eden angefangen hat, das in Jesus erfüllt wird und heute auch für uns alle zugänglich ist. Jesus geht durch diese Städte und Dörfer und er lehrt über das Reich Gottes. Er lehrt über die Wahrheit. Jeder Mann, jede Frau darf durch Glauben errettet werden. Jeder Mann braucht mich. Ich bin der Messias. Diese Botschaft hat er dann gebracht. Es ist interessant, dass wenn man diese Botschaft betrachtet, die Voraussetzungen sind schon da. Es ist nicht, ihr seid alle Teil des Reiches, sondern ihr dürft und müsst glauben. Jesus hat schon vorher gesagt, trachtet in Kapitel 6, Vers 33, trachtet nach dem Reich Gottes. Und dann in Kapitel 7 in Matthäus sagte Jesus Folgendes, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Weißt du, es gibt auch heute viele religiöse Menschen, die sagen, ja, ich glaube eh an Jesus, ich glaube auch an Gott. Jesus sagt, das ist nicht, was ausschlaggebend ist. Später sagt er, ich werde diese Menschen anschauen, ich werde sagen, ich habe dich nie gekannt. Es gab nie eine persönliche Beziehung mit mir. Jesus schaut die Volksmenge an in Vers 36 und er hat Mitleid. Er ist traurig. Er weiß, sie brauchen etwas Dringendes. Und sie meistens verstehen sie gar nicht, was sie brauchen. Er hat für ihr Denken gesorgt. Er hat gelehrt, damit sie wissen, wie es weitergeht. Er hat für ihr Materielles, ihr Körperliches gesorgt. Er hat sie geheilt. Warum? Das alles, damit ein anderes Ziel erreicht. Überlegt euch, diese Menschen, die er damals geheilt hat, leben die heute noch? Kennst du vielleicht einen Mann, der heißt Josef? Der ist jetzt 2030 Jahre alt. Sagt, ja, ich war damals, Jesus hat mich geheilt. Und ich lebe immer noch. Gibt's das? Alle Menschen, die damals von ihrem körperlichen Probleme geheilt wurden, sind schon längst tot. Darum ging das Ganze im Grunde genommen nicht. Das waren alles Zeichen, um seine Identität zu bestätigen. Aber das, was er getan hat, später, ist das, was wir wirklich brauchen. Was hat Jesus getan? Hier sehen wir in seinem Lebenszeit voll und ganz den Menschen hat er gedient. Aber dann später, was hat er getan? Bis zum Letzten, er starb an deiner Stelle, an meiner Stelle. Er erkannte, was Menschen brauchen, ist einen Ausweg aus ihrem Schuld, aus ihren Sünden. Und nur ich kann das tun, ich bin gekommen, meine Stunde ist jetzt da. Und er ging ans Kreuz für dich und für mich und starb an unserer Stelle. Aber dann, was passierte danach? Leeren Grab. Heute haben wir unser Erntedank Schmuck, wenn man so nennen will, hier vorne, aber es steht da ein Kreuz mit einem leeren Grab. Nicht Jesus auf das Kreuz. Jesus ist heute, wie die Bibel sagt, er sitzt zu Rechten des Vaters. Er lebt. Jesus schaut die Volksmenge an. Er sieht, die sind eigentlich wirklich leidende Menschen. Ich will diese Menschen helfen. Wie reagierte Jesus? Jesus als Messias schaut die Menschen an und zeigt dann sein Herz. Unser zweiter Punkt. Erstens, Jesus hat sich voll und ganz den Menschen gegeben. Das ist unser Zusammenhang. Zweitens, als er die Menschen gesehen hat, diese Volksmenge, das beobachtet hat, was hat er getan? Konnte er einfach wegschauen, sagen, ja, so ist es halt in dieser Welt. Die Welt ist hart und gnadenlos und die armen Leute. Nein, es steht da, als er die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Ich weiß nicht, mir kommt vor, dass in der deutschen Sprache Mitleid ein bisschen ein negatives Wort hat. Ich will, dass niemand mich bemitleidet. Das ist ein bisschen, mir geht's gut, muss mich nicht bemitleiden. Warum willst du mich jetzt bemitleiden? Glaubst du, ich bin nicht jetzt irgendwie stark genug oder es ist eh normal? Was ist hier gemeint? Das Wort ist wirklich ein wirklich schönes Wort, weil wenn du das anschaust, hier seht, er empfand Mitleid. Es ist spannend. Es ist nicht, dass er sich entschieden hat. Es hat auf ihn gewirkt, eingewirkt. Es hat eine Wirkung auf Jesus gehabt. Ich glaube, die gleiche Wirkung würden wir auch haben. Würden wir zum Beispiel mal unterwegs sein und dann sehen wir ein kleines Baby, das schmutzig ist, ignoriert wird und ganz alleine dort auf dem Gehweg liegt. Würdest du einfach vorbeigehen und sagen, ja, es kann ein Baby passieren, das ist 2 Monate alt und ich hoffe, es kommt irgendwie damit zurecht. Ich bin der Einzige hier, aber tschüss. Würdest du das machen? Oder würdest du mitfühlend sein? Würdest du auch denken, da muss man was machen? Ich kann das Baby nicht einfach da liegen lassen. Das Baby wird da sterben. Das Baby braucht Hilfe. Das Baby ist ausgesetzt allen Elementen dieser Welt. Also, wer weiß, wer das Baby jetzt nehmen könnte. Dieses Wort Mitleid ist nicht eine Herabschauen auf Menschen. Ich bin besser, ihr seid schlecht. Oder ich bin stark, ihr seid schwach. Es ist ein Mitfühlen. Eine Verbundenheit. eine Bereitschaft, wirklich das, was da Realität ist, persönlich auch selbst wahrzunehmen. Es ist etwas Reales hier. Das Wort auf Griechisch ist ein Wort, das eine schöne bildliche Darstellung hat. Es heißt eigentlich, dass seine Nieren und seine Innereien bewegt wurden. Wer mag sowas? Also es gibt hier irgendwelche Ärzte oder Menschen, die Ärzte haben, werden wollen oder gute Kirsten möchte. Okay, spannend, das wusste ich nicht. Deine Innereien, Lungen, Leber, Nieren, Bauch, Gedärme, Herz. Weißt du, wenn du betroffen bist von etwas, du hast das sicher erlebt. Vielleicht ist es, weil du verliebt bist. Ist es dein Kopf, das sich komisch fühlt? So, oh, ich habe einen Kopfweh. Oder nein, wo spürst du das? Die Schmetterlinge im Bauch. Oder oh, was ist da? Wenn du jetzt traurig bist oder wenn du jetzt zornig bist, du spürst das in diesem innerlichen Bereich hier. In der griechischen Welt der damaligen Zeit war dieses Wort für eine innerliche Bewegtsein, wo du das spürst sogar in deine Organe. Du bist nicht einfach jemand, und ich weiß nicht, ob ich das richtig jetzt sage, aber es hat Christus nicht kalt gelassen. Habe ich das richtig gesagt? Okay. Ihr versteht, was ich meine. Betroffen. Das ist, wer Jesus ist. Er ist nicht einer, der sagt, ach, mir egal. Geht halt in die Hölle, ihr Leute. Seid eh alle so böse. Das ist nicht Jesus. Was haben wir gerade gesehen? Was hat er getan für dich und für mich? Er starb am Kreuz für uns. Er schaut die Menschen an hier und er wurde bewegt. Innerlich bewegt. Er liebt diese Menschen. Und er sagt, oh, seht ihr, was ich sehe? Erkennt ihr, was hier los ist? Er wurde bewegt innerlich, er hat mitgefühlt mit den Menschen. Und vielleicht stellen wir uns dann die Frage, was war daran so bewegend eigentlich? Es gibt in Hesekiel eine Stelle, wo in Israel der damaligen Zeit Gott durch den Propheten Hesekiel das Volk eigentlich tadelt, aber nicht das Volk allgemein, sondern die Hirten der damalige Zeit. Hör mal zu und stell dir jetzt die Frage, ist das jetzt heute vielleicht ein bisschen auch aktuell, wenn es um verantwortlichen Leiter, Führer, sogar religiöse Menschen, die behaupten, religiöse Funktionen zu bekleiden? In Hesekiel 34 spricht Gott folgendes, Vers 11, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinem Schafen suchen. Okay? Er sucht nach seinen Schafen. Und dann sagt er im Vers 23, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Eine Verheißung für den Messias. Und dann später sagt er folgendes. Er sagt das. Entschuldigung, ich muss es richtig finden. Jetzt habe ich mich in meine eigenen Notizen verlaufen. Okay, jetzt haben wir es. In Hesekiel 34, Vers 2 sagt er, wehe die Hirten Israels. So am Anfang sagte er, ich werde meinen Herrn, meinen den Messias schicken, eben Sohn Davids, wie wir schon gehört haben. Und jetzt, Vers 2, warum? Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Vers 3, das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr und mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Das waren die Hirten Israel ist der damalige Zeit. Sagt, welche Hirten? Wir können sagen, die Politiker, die Führer, die Machthaber der damaligen Zeit. Erleben wir das vielleicht auch heute? Dass Menschen, die dafür eigentlich von Gott beauftragt sind, für das Volk zu sorgen, weil hier in der Stelle steht, sie haben sich das Fette verzehrt, mit der Wolle bekleidet ihr euch. Und dann sagt er, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Ist das aktuell? Wie viele Untersuchungsausschüsse haben wir jetzt gehabt in Österreich in der letzten Zeit? Und du sagst, ja, das ist so schlimm. Ist das neu? Lass uns jetzt ganz ehrlich sein. Waren die Habsburger alle ganz richtig und nicht korrupte Leute? Waren die Leute davor, waren Politiker? Was ist das Problem bei Menschen? Dass Menschen wollen ihren eigenen Weg gehen. Menschen schauen auf sich selbst. Und das ist immer wieder passiert. Was sagt Gott, wenn er das sieht? Was sagt Jesus, wenn er merkt, eigentlich die Leute, die für das Volk da sein sollten, für das Volk sorgen sollten. Und nicht nur die politische, überlegt euch zur Zeit Jesu, die religiösen. Wie viele Menschen heute wollen mit Jesus nichts zu tun, weil sie mit irgendeinem Priester oder mit irgendeinem religiösen Person eine schlechte Erfahrung gemacht haben und sie sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Und die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist, ich verstehe das. Ich verstehe das total. Aber das ist nicht Jesus. Das ist nicht, wer Jesus ist. Jesus ist ganz anders. Jesus schaute die Volksmenge an und sagte nicht, okay, was kann ich aus dieser Volksmenge für mich holen? Was braucht Gott? Was können wir Gott geben? Wahrer Gott, der Mensch geworden ist. Du kannst ihm nichts geben. Er kam, um uns zu dienen. Er kam, um uns zu helfen. Er kam, um für uns am Kreuz zu sterben. Er schaut uns an und er sagt, oh, so schaust du aus. Du und ich sagen, aber so schaue ich nicht aus. Ich brauche keine Hilfe. Das bin ich nicht. Schau, mir geht es eigentlich wunderbar und gut. Das glaube ich auch. Ich sage auch, irdisch gesehen geht es mir auch gut. Aber Jesus schaut uns nicht an durch irdischen Augen. Jesus schaut uns an als der Sohn Gottes, der das gesamte Bild versteht und kennt. Jesus weiß, wie es uns eines Tages gehen wird, wenn wir vor Gott als Richter stehen. Wie schaut es dann aus? Kann irgendeiner hier sagen, ja, so wenn ich vor Gott stehe, wird Gott mein Leben prüfen und er wird merken, ich bin heilig und vollkommen und perfekt, genau wie er ist. Kein einziges Mal in meinem Leben habe ich gesündigt. Ich schaffe das. Überlegt euch, wer kann das behaupten? Wer das behauptet, ist nicht ehrlich. Die Realität ist, was tun wir? Wir vergleichen uns nicht mit Gott. Wir vergleichen uns mit unseren Nachbarn. So, ich bin besser als der Otto da drüben, weißt du? Der Otto, der ist ja richtig schlimm. Der wird Probleme haben bei Gott. Aber bei mir, das passt schon. Wird schon passen. Falscher Vergleich. Jesus sagt, schau nicht deinen Nachbarn an. Schau mich an. Jesus schaut die Herden an und sagt, wir sind alle so. Wir sind alle vor Gott eigentlich in einem schlechten Zustand. Die Menschen, die eigentlich uns hätten zum Herrn führen sollen, haben uns auch misshandelt sehr oft. Und Jesus hat Mitleid. Jesus wird bewegt. Wir haben ein wunderschönes Gleichnis vom Herrn Jesus, vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn hat seine Erbe vom Vater verlangt und sagt in Lukas Kapitel 15, Vers 14, gib mir meine Erbe. Und er geht dann und verschwendet das Ganze mit alles, was diese Welt anbieten kann. Und dann auf einmal gibt es eine Hungersnot, Vers 14. Nachdem er alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Manche Leute sagen, ich brauche Jesus nicht, ich bin stark genug, Jesus ist für die Schwachen. Das ist eine interessante Aussage. Wie stark bist du an deinem Sterbebett? Ja, vielleicht bist du jetzt oder ich jetzt stark. Was ist mit diesem jungen Mann? Der war stark, bis alles weg war. Der hat im Saus und Braus gelebt. Aber jetzt fing er an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger seines Landes, der schickte ihn auf seine Äcker und die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er schaute das an und dachte, boah, wenn ich auch mit essen könnte, oh, das wäre richtig gut, ich habe Hunger. Wie wir vorher gesagt haben, ich glaube, keiner von uns versteht, was das ist, so einen Hunger zu haben, dass du sagst, ich würde sogar das essen, was Schweine essen. Ich brauche irgendetwas. Überlegt euch, viele unserer Vorfahren, auch hier in Österreich, viele unserer Verwandten nach dem Zweiten Weltkrieg wissen ganz genau, wie das ist. Es war nicht so lange her. Dieser Mann hat dann erkannt. Und was dann steht da in Vers 17? Er kam aber zu sich selbst und sprach. Was heißt das, er kam zu sich selbst? Davor war in irgendeiner so eine Art Rausch. Geld, Erfahrung, was weiß ich, alle diese Dinge hat er als wichtigste im Leben betrachtet. Und jetzt sitzt er da mit nichts und versteht, was tue ich eigentlich hier? Mein Vater hat, was ich brauche. Er sagt, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Dieser junge Mann hat begonnen, dann anders zu denken. Weißt du, das ist, was wir auch brauchen. Wir müssen anfangen, anders zu denken, unsere Welt anders zu betrachten, zu verstehen. Gott, der himmlische Vater, will, dass du und ich das haben, was niemand von uns wegnehmen können. Niemand kann das von uns wegnehmen. Und zwar ewiges Leben in Jesus Christus. Jesus hat ein anderes Gleichnis auch gegeben in Lukas Kapitel 12, also ein paar Kapiteln vor das verlorene Sohn. Dieses Gleichnis wurde von einem berühmten Maler auch so eigentlich gemalt. Das ist das Gleichnis vom reichen Narr. Dieser Mann war reich und hat nichts benötigt. Aber Lukas 12 sagt uns das zum Schluss. Ich möchte die eigentlich diese Stelle mit uns lesen. Lukas 12, Vers 16 bis 21. Hier steht, und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und ich will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Klingt alles gut. Ja, das ist ja kein verlorener Schaf, das ist kein verlorener Sohn, das ist kein Mensch, der eigentlich vernachlässigt und eben ermattet ist, oder dem geht's gut. Aber was steht in Vers 20? Davor ist, was der Mann sagt. Vers 20 spricht aber Gott. Und Jesus erzählt in seinem Gleichnis, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt. Für sich selbst Schätze sammelt. Und nicht reich ist für Gott. Darüber sollen wir nachdenken. Bin ich reich für Gott? Bin ich bereit, Gott zu begegnen? Jesus schaut die Schafe an, und das sind die Schafe Israels, und er sieht, die sind vernachlässigt. Die sind ermattet. Diese zwei Worte sind starke Worte. Also vernachlässigt heißt eigentlich, dass sie am Boden lagen. Und das Wort ermattet ist wie jemanden, der eben, das ist jetzt ein bisschen eklig, gehäutet ist. Haut ist runtergezogen worden. Sagt, bäh, was? Ja, voll und ganz alle Elementen ausgesetzt. Nicht mal ein Haut als Schutzschicht haben. Das ist wirklich, was es heißt, ermattet zu sein. Ausgeliefert. Er schaut das die Menschen an und merkt, sie sind hoffnungslos ausgeliefert. Aber ich gebe Hoffnung. Ich will da eingreifen. Das ist, was Jesus tut. Das ist, was Jesus tut. Überlegt euch, liebe Geschwister, wie wir vorher gesagt haben, in unserem Friedhof hier haben wir vor einiger Zeit diesen Grabstein gefunden. Ich kenne diese Menschen nicht. Aber unten steht unvergesslich. Die sind schon seit 1974, 1996, 78 sind schon eben verstorben, schon lange her. Und unten steht unvergesslich. Aber oben steht eben, bitte die Bestattungsleute anrufen, dieser Grab wird eben nicht betreut und es wird eben geräumt. Irgendjemand bezahlt die Rechnung nicht. Und du gehst durch den Friedhof und du siehst mehrere solcher Grabsteine. Die sind zwar unvergesslich, aber doch wurden sie vergessen. Und jetzt überleg dir, wie heißt dein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater? Wie heißt er? Nicht dein Großvater, nicht dein Urgroßvater, dein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Weißt du das? Ich nicht. Manche Leute sind so Ahnenforscher und sie wissen alles. Sie können bis 200, 300 Jahre zurückschauen. Aber der durchschnittliche Mensch weiß nicht mal, wie seine eigene Familie heißt, vor 5 oder 6 Generationen. Warum? Weil unser Leben ist wie ein Dunst. Es ist schnell vorbei. Jesus schaut die Volksmengen an und sagt, die brauchen etwas Dringendes und das möchte ich auch tun. Das möchte ich auch tun. Wir schauen in unser dritter Punkt dann heute. Jesus bittet uns Menschen darum, seinem Vorbild nachzufolgen. Damit schließen wir auch heute ab. Jesus schaut die Menschen an, er empfindet Liebe und Mitleid für die Menschen. Er sieht ihren richtigen, echten Zustand. Er versteht, dass sie mehr brauchen, als was sie haben. Und dann sagt er, Vers 37 und 38, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das ist interessant, oder? Wir schauen so eine Stelle an, so, okay, der Herr Jesus sieht, dass es ein Problem gibt. Ich weiß, was Jesus tun soll. Er soll jetzt durch ein Wunder alle Menschen retten. Einfach so, boom. Oder, ich weiß, was der Herr Jesus tun soll. Er soll Engel schicken. Er soll Engel schicken. Engel sollen kommen und glänzend, so wie du in der Bibel das liest, die sind starke Engel und sie verkündigen, glaubt an Jesus, so wirst du errettet werden. Das ist, was er tun soll. Oder, ich weiß, er soll ein Blitz, so Blitz, Donner und irgendwelche andere Wunder tun. Dann würden wir glauben. Das brauchen wir. Irgendein Wunder. Spannend, dass Jesus das nicht tut. Obwohl er damals viele Wunder gegeben hat und gezeigt hat. Überlegt euch, die Leute haben ihn trotzdem abgelehnt. Er wusste etwas. Er weiß, Gott wirkt so. Er wirkt nicht durch Zwang. Weißt du, wie viele Leute Gott und Jesus ablehnen, weil sie sagen, wenn Gott gut ist, warum greift er nicht ein? Aber überlegt euch, was müsste er tun, um einzugreifen? Er müsste das tun. Er müsste jetzt mit Gericht eingreifen. Er müsste sofort alle bösen Menschen ausradieren, richten, zur Rechenschaft ziehen. Wer gehört dazu? Und wie gesagt, früher, wir sagen, na, ich nicht, weil ich bin besser als der Otto. Das ist aber nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, bin ich heilig und gerecht wie Gott? Der Grund, warum Gott nicht durch ein Wunder heute, durch Gericht heute eingreift und alles wieder so macht, wie es sein soll, ist, weil er Raum lässt für dich und für mich. Damit wir aus persönlichen, aus unserem freien Willen zu ihm hinkommen können und um Vergebung bitten können und unser Leben in Ordnung bringen können mit unserem Schöpfer Gott. Damit wir Versöhnung haben können. Jesus sagt nicht hier, Leute, es ist so schlimm, es ist jetzt aus. Ich richte. Jetzt gibt es wieder eine Sintflut. Nein, er sagt, es gibt Arbeit zu tun. Ich brauche mehr Bauern. Ich brauche mehr Arbeiter. Leute, die im Erntefeld arbeiten. Betet, dass der Herr der Ernte diese Arbeiter hinausschickt. 2. Petrus 9, Vers 9 sagt uns Folgendes, es ist wunderschön. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Welche Verheißung? Dass er, der Herr Jesus, zurückkommt. Dass der Herr Jesus Gerechtigkeit in dieser Welt schafft. Er zögert nicht diese Verheißung hinaus, wie etliche es als eine Hinauszögern halten. Damals gab es Leute, die sagten, Jesus kommt nie wieder zurück. Jesus wird nie wieder da sein. Das ist alles nur Erfindung. Petrus schreibt, nein, Es ist keine Herauszögern, es ist kein Warten, weil es keinen Grund gibt, sondern er ist langmütig gegenüber uns, weil er nicht will, Gott will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Das ist, wer Jesus ist. Das ist, wer Gott ist. Deswegen wartet er, deswegen schaut er geduldig zu. Und er führt Bücher, macht euch keine Sorgen. Gerechtigkeit siegt am Ende. Aber er lässt sogar Verbrecher heute Zeit, dass sie Buße tun können, dass sie zu Jesus zurückkommen können, Vergebung und Versöhnung haben können. Wir lesen in Vers in Römer 10, warum und wie das funktionieren soll. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist ein Geschenk. Verstehe, wer Jesus ist. Was hat Jesus getan? Er hat verkündigt. Er hat die Wahrheit weitergegeben. Glaube daran. Nimm das persönlich für dich in Anspruch. Jesus liebt dich. Er ist für dich gestorben. Paulus sagt in Römer 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mehr nicht. Es ist nicht, du musst irgendein Berg bis zum Berggipfel hochklettern und dann da oben irgendetwas tun. Keine Werke, keine religiöse Dinge, sondern dass du Jesus Anerkennung gibst im Glauben. Wer ist er? Was hat er getan? Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Herz und Mund sind verbunden. Beides gehören dazu. Du kannst nicht sagen, ich glaube eh in meinem Herz, aber ich würde niemandem sagen, dass ich an Jesus glaube. Nein, dann kennst du Jesus nicht, weil wenn du Jesus kennst, willst du allen Menschen davon erzählen. Und das ist oft bei Junggläubigen der Fall. Sie erzählen wirklich, du kennst Jesus, du musst Jesus. Und das ist richtig so, das ist gut so. Und wir, die länger im Glauben sind, müssten diese Kraft und Energie wieder holen und sagen, so will ich auch bleiben. Vers 11, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Jeder von uns. Jeder Person, der hier in diesem Raum sitzt. Wenn wir Jesus im Glauben anrufen, Gott hat sein Wort schon gegeben, du wirst gerettet werden. Jesus hat dafür gesorgt. Aber schau, was dann danach steht. Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Und wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Oh, interessant. Das gehört dann mit unserer Stelle wieder in Matthäus, oder? Er sagt, betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht ausgesendet werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Schaust du diese Welt an und merkst, dass es in dieser Welt es große Probleme gibt? Als erstes, fang mit deinem eigenen Herz an. Fang mit dich selbst an. Wie stehe ich vor Gott? Wie stehe ich vor Gott der Bibel? Ist Gott mit mir? Bin ich mit Gott im Reinen? Weil Jesus schaute die Welt an damals und sagte, ich sorge dafür. Es gibt eine große Ernte. Geht hinein. Aber wie wird Gott das tun? Nicht so. Das ist unsere Moderne. Weißt du, okay, dann brauche ich irgendeine riesigen Veranstaltung. Da gehe ich hin, da sind tausende Leute da. Da wird irgendjemand mich aufrufen, glaube an Jesus. Und dann werde ich irgendwas spüren. Und das ist ein riesiges Ding. Und dann gehe ich hin und dann werde ich Jesus annehmen. Nein. Wir denken nicht, das ist nicht, wie Gott wirkt. Durch mechanische Methoden, durch irgendwelche riesige Dinge. Was tut Gott? Da ist einer in der Ernte. Ich glaube, diese Person hat viel Arbeit vor sich. Aber das ist mit der Hand, persönlich. Auch, das sind jetzt zwei, das ist schon besser. Hier haben wir auch weitere zwei. Das ist so Bilder, die ich im Internet gefunden habe, aus Pakistan, aus China. Es gab auch dann, ich kann mich nicht erinnern, wo das dritte Land war. Aber das, da wird mit der Hand die Ernte hineingebracht. So will Gott das auch heute. Gott sagt, betet, dass Menschen hinausgehen und teilhaben an dieser Ernte. Wer hat mit dir über Jesus gesprochen? Überleg dir, schau zurück. Bist vielleicht schon länger im Herrn, bist schon länger gläubig. Kannst dich erinnern an diejenigen oder diese Person. Vielleicht hast du im Internet jemanden kennengelernt. Ich weiß nicht, aber irgendjemand hat dein Herz berührt mit dem Evangelium. Und dann hast du begonnen, darüber nachzudenken. Und die Ernte, sagt Jesus, ist groß. Wisst ihr, wie das ist mit der Ernte? Es muss eingesammelt werden, sonst geht es ein, oder? Wenn es da draußen im Feld bleibt, den ganzen Winter durch, was kannst du dann im Frühling damit machen? Eigentlich so gut wie nichts. Es gibt eine Zeit, wo die Ernte reif ist. Und der Herr spricht und sagt, wenn das diese Zeit da ist, reagiere auf mein Wort. Und bist du im Herrn schon, lass dich dazu verwenden. Was ist dann danach passiert? Wir wissen eben in Vers Kapitel 10, Jesus schickt dann seine Jünger hinaus und sie verkündigen. Wir sehen dann auch später am Ende von Matthäus Evangelium, was hat Jesus getan? Er ist für uns gestorben und ist dann auferstanden aus dem Toten. Und dann sagte er ganz am Ende in Matthäus 28 zu allen seinen Jüngern, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Er hat sie ausgesandt. Er sagt, jetzt habe ich alles vollbracht, jetzt ist das Opfer schon erledigt, jetzt geht hin und tut das. Tut, was ich will. Jesus sieht und versteht unsere Not und greift ein, damit wir Hoffnung und Ruhe haben können. Jesus kennt deine Situation besser, als du dich selbst kennst. Er bittet dich darum, nehme mich im Glauben an. Wenn du ihn schon angenommen hast, dann sagt er, werde für mich ein Arbeiter in meiner Ernte. Weil die Ernte ist groß. Ich will Menschen zu mir ziehen. Es dreht sich nicht um eine Kirche, es dreht sich nicht um irgendeine Religion oder Bekenntnis, es dreht sich tatsächlich um eine Person. Und er heißt Jesus Christus. Und er ist für die ganze Welt gestorben. Er ist für dich persönlich gestorben, auch wenn du es gar nicht erkannt hast. Vielleicht bist du so wie diese Victoria gewesen. Du hast einfach so weitergelebt. Du wusstest nicht, wie verloren du bist vor Gott. Und Jesus sagt, aber ich weiß das. Und ich tue, was du brauchst. Ich gebe dir, was du möchtest. So, die Frage ist, wie stehst du vor Gott? Wie stehst du mit dem Herrn? Wie geht's dir mit dem Herrn? Bist du ein Teil der Ernte schon? Hat der Herr dich schon eingesammelt? Bist du noch im Feld? Spricht der Herr dich an und sagt, komm zu mir? Diese Stelle in Matthäus 11 ist so schön. In Vers 11 sagt er, ein bisschen später, komm zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Seelenruhe in Jesus. Bist du Teil der Ernte schon oder bist du noch ein verlorenes Schaf? Ohne Hirte, ohne Kraft, ohne Hilfe. Und wenn du sagst, ja, ich gehöre schon dem Herrn, wie dienst du dem Herrn? Wie bist du ein Teil seiner Arbeiter, die andere Menschen von ihm erzählen, damit sie erkennen können? Wie können sie glauben ohne einen Verkündiger? Und der Glaube entsteht durch die Verkündigung durch das Wort Gottes. Wofür sind wir dankbar heute? Wir sind dankbar, dass es eine geistliche Ernte gibt, dass wir Hoffnung haben vor unserem heiligen, gerechten Gott, der in Jesus Christus dafür gesorgt hat, dass wir auch Versöhnung haben können. Diese Ernte trifft dann das, was uns allen trifft, in der Ewigkeit. Alle anderen Ernten sind zeitbegrenzt, aber diese Ernte ist für alle Zeit. Und das hat Jesus für uns gegeben.